This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
Zweiter Teil, da sind wir wieder im intensiven Politik-Talk mit...
Ich hoffe, es hören noch Leute zu, ne?
Wir haben letzte Woche eine heiß geführte Debatte gehabt, wie man denn die Demokratie wieder stärken kann, wie wir sie nicht verlieren. Wir sind ganz transparent, wir sind immer noch in der gleichen Formation hier, es ist derselbe Tag, nur die zweite Folge. Wir waren gerade dabei, Ulf hat den für mich jetzt schon Jahrhundertsatz gesagt, ich bin zu alt für Monika Lewinsky.
Ja, aber das war aber wirklich völlig untertrieben und wir werden das Gegenteil mal gucken.
Genau das wollte ich provozieren, diese Antwort, das ist
untertrieben. Ich finde auch, du schreibst dann so einen Praktikumsbericht.
Also die hat es Karriere gemacht, ne?
Ja,
also die sieht richtig gut aus.
Ja, aber es ist ja super spannend, weil welche Persönlichkeitsstruktur, und wir haben es gehört von letzter Woche, du bist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags, seit 2016 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Es ist ja immer so ein Schlagmensch, würde ich sagen, der dann zum Politiker geeignet ist. Man muss wahnsinnig viel abkönnen, vor allen Dingen jetzt auch mit Social Media. Man bekommt lauter Kommentare, alles wird kommentiert. Wie erlebst du deine Kollegen und wie erlebst du dich? Was muss man für eine Persönlichkeitsstruktur haben, um diesen Beruf zu erwählen?
Es ist natürlich auch wirklich wieder schwierige und spannende Frage. Ich glaube, es gibt nicht den Politikertyp. Mhm. Aber natürlich alle, die da in der Politik sind, glaube ich, haben schon ein gewisses Sendungsbewusstsein. Das, glaube ich, ist etwas, was auch Kulturschaffende haben, etwas bewegen zu wollen. Und du musst natürlich auch diskutieren können und musst auch Gegenargumente aushalten können. Das Frustrierende ist, wenn du dich dann nie richtig durchsetzt, sondern immer auf Kompromisse angewiesen bist, die auch dann ja wieder kritisiert werden. Dass man dort auch mit dem Wenigeren zufrieden sein kann, das, glaube ich, ist auch eine Grundvoraussetzung, weil sonst wirst du sehr, sehr schnell gefrustet. Und dass natürlich der Apparat auch nicht danach ist, das ist das Erste, was ich im Bundestag erlebt habe 2005, als ich da stolz reingekommen bin und dachte so, jetzt veränderst du die Welt. Es hat eigentlich niemand auf dich gewartet, sondern du musst auch dich weiter durchsetzen in deiner eigenen Partei, in einer Koalition. Das Entscheidende, glaube ich, ist, dass man schon auch innerlich ganz schön mit sich im Reinen sein muss, weil sonst kriegst du diesen Stress und sowas hältst du sonst nicht aus.
Das heißt, also im Reinen, dass du meinst jetzt im Spiegel gucken, dass du jetzt sagst.
Ja, also ich bräuchte das, ich würde mich nicht wohlfühlen oder ich würde, glaube ich, krank werden, wenn ich irgendwie immer Dinge machen müsste, die ich überhaupt nicht vertreten kann. Mhm. Ich bin ja vorher Anwalt gewesen. Ich habe immer für meine Sachen gebrannt. Mhm. Und das habe ich auch in die Politik mit, glaube ich, übernommen, wohl wissend, dass ich mich eben nicht in allen durchsetzen kann. Aber damit zufrieden zu sein, auch nicht immer die Welt komplett zu verändern, das ist, glaube ich, eine Grundbedingung.
Finde ich super spannend, weil ich habe mal gelesen, dass über 70% der Mitglieder im Deutschen Bundestag Juristen sind.
Ich glaube, Angehörige des öffentlichen Dienstes.
Über 70%.
Also nicht Juristen, aber Angehörige des öffentlichen Dienstes möglicherweise. Aber wir haben viele Juristen, wobei in der SPD gibt es im Moment zu wenige.
Wollte gerade sagen, sehr viele Juristen. Wir haben im letzten Teil über Kommunikation gesprochen. Was ja auch Politikern und Politikerinnen immer so vorgeworfen wird, ist, dass die so ein Sprech für sich entwickelt haben, um wie so ein Aal da durch die Diskussionsrunden durchzuglitschen. Ich habe mit ganz viel Freude die ZDF-Dokumentation über Kevin Kühnert gesehen, die sie da 5 oder 6 Jahre haben sie ihn begleitet. Endete dann damit, dass er eingezogen ist im Bundestag und ich war ganz großer Fan von dem, weil der so anders war, du hast das gerade gesagt. Er hatte andere Klamotten an, hat anders gesprochen, aber mit Einzug in den Bundestag, finde ich, hat er sich ganz vielen angepasst, sowohl was seine Klamotten angeht, als auch sein Duktus.
Findest du?
Ja, finde ich, fällt mir zumindest so auf. Ist das so, du hast es auch gerade gesagt, und man kommt da rein, dass man sich da so anpassen muss, ansonsten geht man unter?
Nein, also man muss sich überhaupt nicht anpassen. Natürlich braucht man Empathie auch für zum Beispiel seine Fraktionskollegen. Wenn du dann denen zum Ausdruck bringst, jedes Mal, ich habe die Weisheit mit Löffeln und ihr versteht sie einfach nicht, dann schlägt das Imperium irgendwann gnadenlos zurück. Das heißt, das ist diese Frage von Kompromissfähigkeit. Ja. Bei Kevin, glaube ich, von seinen Reden, von seinem Auftreten, auch seinen Kleidungen, glaube ich, hatte sich nicht verändert, aber er hat natürlich, und insofern ist das vielleicht, was du meinst, er hat als Juso-Vorsitzender natürlich eine Rolle gehabt, auch des Angreifers, des Infragestellens und, des Treibens. Jetzt ist er Generalsekretär der Partei, das heißt, er hat eine ganz andere Rolle und muss die SPD vertreten, die Mutterpartei, und nicht als Juso-Vorsitzender beispielsweise die vor sich hertreiben. Insofern mag das dann Auswirkungen auf seinen Inhalt zu haben, wie er agiert, weil er anders agieren muss.
Was ich daran jetzt schon wieder lustig finde, ich muss schon wieder Juli attackieren, aber er kennt das ja. ist ja auch dieses Ding, ich meine, A ist Kevin, ich kenne ihn gar nicht, ich habe noch nie in meinem Leben mit ihm geredet, aber er ist ja eine öffentliche Person. Dann war er total jung.
Absolut.
Der war halt total jung und jetzt zeigt mir mal einen 20-Jährigen, der mit 30 noch so rumläuft wie mit 20 und so. Also das wird halt immer vergessen. Was für ein, jetzt kommt der Angriff, was für eine Unwichtigkeit ist es denn eigentlich auch, einen Menschen daran zu bemessen, was er anhat? Und das ist ja immer das, was mir jetzt als alter Sack so auf den Zeiger geht mit diesem Social Media Zeug. Also wenn wir jetzt anfangen, unsere Politiker danach zu bewerten, was sie anhaben, finde ich es erstens total macho-mäßig und zweitens auch total, ich weiß nicht, also wir bedienen schon wieder damit genau diese ganzen Klischees. Also mir ist das völlig egal, ob der im Strampelanzug zur Arbeit kommt oder im Anzug. Hauptsache, er macht gute Politik. Und da müssen wir ja wieder hinkommen. Und wenn wir da, oder weiß nicht, ob wir da je waren, aber auf jeden Fall sind wir, glaube ich, jetzt sehr in so, wir verlangen von den Politikern in dem Fall dann zu viel, wenn man sagt, jetzt musst du auch noch auf dein Image achten mit dem Zeug, was man anzieht oder so. Ne?
Ich glaube, da hältst du ganz arg Symbolik.
Ich weiß, dass ich das unterschätze, aber so trotzdem halt lasse ich mir auch als alter Sack meinen Idealismus nicht nehmen und versuche, die Leute, also als sie dann Angela Merkel immer sich lächerlich über sie gemacht haben, weil sie immer ihre 5 Kleider in 7 verschiedenen Farben hatte oder so,
das fand ich ein Glas, ein Kleid irgendwie in Bayreuth.
Und dann wird ihr noch vorgeworfen, dass ihr dasselbe Kleid zweimal in Bayreuth anzieht, wo ich dachte, also wirklich, also das ist für mich so eine Symbolik, wo ich denke, das ist aber ein Niveau, sollten wir nicht lieber über den Inhalt reden?
Aber das ist Politikberatung, die dir teilweise sagt, du brauchst einen Wiedererkennungswert. Das ist irre.
Der rote Schal von Momper.
Oder Lauterbach mit der Fliege, die er jetzt nicht mehr hat.
Ja, siehst du, seitdem geht es auch gleich ein bisschen bergab. Ne?
Lauterbach ist aber ein eigenes Thema.
Aber auch bei Peter, ich weiß nur, dass teilweise in diese Richtung ganz schlaue Menschen dann in der zweiten Reihe sind, die sagen, also du musst das und das jetzt machen. Aber ich würde auch für mich immer in Anspruch nehmen, bei mir hoffe ich jedenfalls, dass der Inhalt da immer im Mittelpunkt steht. Aber es gibt genau die andere Geschichte, gerade im Social-Media-Zeitalter. Du brauchst irgendeinen Wiedererkennungswert.
Und
da bin ich vielleicht dann auch zu
alt. Na, Genscher hatte doch auch schon seinen
gelben Pulli.
Ja. Ich glaube, das ist insofern wichtig, wo wir gerade beim Thema Demokratie sind. Die jungen Menschen, also ich bin 29 oder auch jüngere, für die ist eben Politik teilweise genau das, die schauen nicht mehr die Tagesthemen oder die Tagesschau, die schauen sich Reels an, die sie interessant finden von Bundestagsdebatten, haben teilweise gar keine Ahnung, wer das dann ist und da geht's eben um Wiedererkennungswert und die Aufmerksamkeitsspanne, die ist teilweise bei jungen Menschen so gering, die bekommst du nicht mehr durch Generaldebatten im Bundestag, sondern du musst eben darauf gehen. Und
das ist die Hauptfrage für Politik, die du jetzt stellst. Also ich frage eben, ist Demokratie im Social-Media-Zeitalter überlebensfähig?
Ja.
Das ist eine sehr, sehr zentrale Frage.
Finde ich das
aber doch nicht dadurch, dass ich nur mich zum Hampeln mache.
Natürlich nicht.
Da sind ja Bundestagsabgeordnete unterwegs, wo ich sage, ich schäme mich, weil in einer Art und Weise dort Politik kommuniziert wird, das ist nicht seriös aus meiner Sicht. Aber du hast wieder recht, meine Reels gucken viele eben nicht, wobei ich jetzt da neuerdings eben unterwegs bin und meine Erfahrungen mache.
Und irgendwie war ich immer, was die Demokratie anging, ziemlich beruhigt, weil ich immer gesehen habe, okay, was wählt unter 30? Das war links, grün, das war die demokratischen Werte sind da vertreten worden. Aber letztens bei der Hessenwahl habe ich eben auch gesehen, dass sich das geändert hat, dass die unter 30-Jährigen in der Fläche, in Flächenbundesländern, auch eben die AfD-Wellenweise das so gut beherrschen. Und deshalb, das ist jetzt in der Demokratie fairer. Und ich finde, dann muss man auch auf diesem demokratischer Parteien, auf diesem Feld von Social Media und so, das auch, das die nicht überlassen.
Das da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist, glaube ich, jetzt das Megathema. Das ist von uns zu spät erkannt worden. Stichwort TikTok. Aber die Welt ist unheimlich hart dort. Mhm. Die Kommentare kannst du fast nicht ertragen. Aber es ist eben auch ein Unterlassen von weiten Teilen der Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen alle diese Medien auch erkennen, damit nicht nur diese Hetzer praktisch da in der Oberhand sind, sondern ich erlebe es jetzt bei mir jedenfalls, dass häufig auch Diskussionen, zumindest Widersprüche auch bei den Kommentaren kommen. Mhm. Und das finde ich wichtig, dass man nicht den Eindruck hat, jemand, der beispielsweise für Toleranz und Weltoffenheit ist, ist völlig in der Minderheit in dieser Gesellschaft. Das ist ja das Spiel, was da teilweise gemacht wird.
Ich glaube aber, dass mit diesem Verändern von Narrativen, also man muss eigentlich immer ganz vorsichtig sein, weil wenn man zu sehr sich irgendetwas anpasst, bist du auch ganz schnell in der Unkenntlichkeit, ne? Und die Frage ist, selbst wenn die AfD jetzt 30% gewählt werden würde, haben wir ja trotzdem noch
70%.
Wir haben ja dann immer noch das Riesenproblem, dass wir 30-40% Nichtwähler haben, also je nach Wahl. Und ich frage mich, werden wir die erreichen, indem wir uns jetzt, ich finde es super, dass du auf TikTok bist, das finde ich total gut. Ich finde auch, wie du das machst, da gut, weil du bist dann so, wie du halt bist. So, wenn wir aber jetzt von den Politikern anfangen, dass die jetzt hier noch Lieder singen oder komische Tänze machen, das wäre dann halt zu viel, ne? Und deswegen glaube ich, muss man halt genau gucken. Also sollten wir, also wen kann man wirklich noch erreichen und vielleicht dazu bekommen, auch zur Wahl zu gehen? Und sind diese 30-40%, die nicht wählen, sind die jetzt alle
auf TikTok?
Genau. Warum wählen die nicht? Und B, finden wir sie wirklich auf TikTok?
Also ich glaube,
und TikTok ist ja hier nur ein Beispiel für ein Wort. Also das ist halt das, was ich mich dann immer frage. Ist das wirklich so einfach, dass wir jetzt
Ich kann ja sagen, ganz viele in meiner Generation wählen nicht. Mhm. Also das sind nicht nur die jungen Leute, sondern, und die sind nicht auf TikTok. Also das ist so, das ist auch eine Blase jetzt so.
Warum glaubst du, wählen die nicht?
Also ich bin jetzt mal so ganz, ich glaube wirklich, dass die Demokratie allgemein totalen Knackser durch Corona genommen hat, ja, weil es nämlich auch immer die Demokratie ausgesetzt war. Mhm. Man muss sagen, ich fand es zum Kotzen, was da abging. Auch im Nachhinein wurde sich nicht entschuldigt richtig. Es war immer nur so ein bisschen irgendwie, war ja weltweit, ne? Das war ja nicht Deutschland, ne? Also ich meine, ich weiß auch warum, es ist jetzt nicht so, ich meine, wer hätte es denn wissen können und so. Das ist wirklich, das ist nicht von Menschen gemacht, Shit, sondern das ist einfach passiert. Also so wie halt eben, es immer nur noch regnet und schlechte Laune ist und so, das ist dann auch nicht von Menschen gemacht. Es ist wirklich, ich glaube wirklich, dass es, da ist was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Und ganz viele Leute glauben nicht mehr an die Demokratie, weil sie sagen, es ist doch egal. Wenn dann sowas passiert, dann wird mir gesagt, ich muss mich impfen lassen und dann bin ich, weil da ist so viel Schlimmes passiert, was nicht aufgeräumt werden konnte, weil es auch so schnell geht alles.
Da würde ich dir widersprechen, okay. Es muss aufgeräumt
natürlich,
werden.
Natürlich, ja.
Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir uns offen stellen und ich kann mich zu jeder Entscheidung hier positionieren, weil ich sehr genau weiß, wie ich gehadert habe. Ich habe Jura studiert, ich bin Anwalt gewesen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass wir ein Gesetz machen, wo du vorschreibst, wer in deine eigenen vier Wände, wie viele Leute dahin gehen können. Ich hab nächtelang mit mir gerungen, aber es war eine Situation, wo du nicht wusstest, was passiert eigentlich. Und ich kann über jede Geschichte auch sagen, das war ein Fehler. Das war im Nachhinein eine Fehlentscheidung. Damals habe ich dazu gestanden. Ich werfe mir vor, dass ich für die Impfpflicht gestimmt habe. Das ist
ich war auch für gewesen, die Impfpflicht.
Ja, das ist für mich auch was sagen. Das ist für mich etwas, wo ich sage, nein, das war ein Fehler.
Ja.
Und dazu stehe ich auch. Aber das nicht wählen. Das ist für mich jetzt der Punkt und da müssen wir hinkommen, weil wir haben viel zu viele Nichtwählerinnen in diesem Land.
Richtig, und ich finde es großartig, dass du das sagst. Ich war auch 6 Wochen lang war ich für die Impfpflicht.
Wir mussten Leute, also ich meine ganz konkret, also das ist nicht nur du, sondern ich, der eigentlich immer für Freiheit und jeder soll das machen, wie er, also Will musste, wir mussten Leute aus unserem Team schmeißen, weil wir hier proben wollten für Gudam 56, die sich nicht impfen lassen wollten. Wir mussten mit denen diskutieren, bitte lasst euch impfen, wir wollen euch, wir können euch aber nicht im Team haben, weil sonst können wir nicht proben, sonst müssen wir alle nur mit Masken proben, das geht nicht. Und das ist im Nachhinein für mich immer noch was, wo ich mich eklig fühle, muss ich
sagen. Ja, wir mussten ja wirklich Leute ganz viel Hoffnung nehmen und so dadurch, dass wir mit diesen verschiedenen Sicherheitskonzepten und was weiß ich nicht. Und das Schöne ist, dass wir viele von diesen Leuten damals jetzt auch eine Chance gegeben haben und sie jetzt in unserem Ensemble haben und so. Und genauso gut finde ich es wertvoll, wenn du als Politiker sagst, du warst dafür, hast dich geirrt und genauso ging es auch uns. Und aber wir hatten obendrein jetzt als Chefs dann auch noch diesen Druck hier auszuhalten und so. Und ich würde mir auch schon wünschen, ich fände es eine total tolle Geste, wenn, was weiß ich, die Politiker sich mal 10 Leute da gemeinsam vor die Kamera treten, ohne aber, und einfach sagen, wir haben uns hier echt geirrt und es tut uns leid.
Nur die Alternativen, die dann wieder ganz schnell auch in der anderen Richtung, es hätte ja nichts machen müssen und wie auch immer.
Nein, ich glaube, das ist gar nicht zu einfach.
Und das ist, glaube ich, das Ding, wo ich. Und da muss man sich treffen, glaube ich.
Ich glaube aber, wo ich als Kunde, wir reden ja über die Politikverdrossenheit, wo ich als Kunde sozusagen, also als jemand, der die Parteien ja wählen wird, ich glaube, ich fände das eine ganz große Geste, wenn das nicht immer mit diesem Aber, sondern einfach mal, war schlecht,
Schlecht. Es gibt bestimmte Punkte, die man jetzt schon
damit als Fehler
identifizieren kann. Und die kann man auch, finde ich jedenfalls, bekennen. Ja. Ich glaube, wir brauchen trotzdem noch eine viel intensivere Aufarbeitung auch. Weil auch da ist es nicht schwarz und weiß, sondern es gibt Maßnahmen, die sehr, sehr sinnvoll gewesen sind und andere nicht. Und dazu muss man stehen. So.
Ja.
Aber ich würde gerne noch mal auf dieses Nichtwählerspektrum kommen.
Weil
das Entscheidende, Ulf, was du ja gesagt hast, nach Corona ist das irgendwie Demokratieverdrossenheit immer größer geworden. Trotzdem, verdammt nochmal, wir sind in einem Land, wo wir so frei leben können, wie in vielen Teilen
absolut,
nicht. Und das steht in Gefahr. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und dieses Momentum, als in Potsdam diese Konferenz rausgekommen ist und wir haben Millionen von Menschen auf den Straßen erlebt, ich wünsche mir, dass das wirklich nachhält. Weil wir, wenn du dich rausziehst und sagst, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, in Anführungsstrichen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen mit einer Partei oder einem Kandidaten, für den ich stimmen kann, dann überlässt man es denen, die auf alle Fälle hingehen. Und das sind dann teilweise sehr extreme Positionen. Und das darf nicht passieren, weil so wie wir hier zusammen leben, bei allen Defiziten, auch über die wir gesprochen haben, finde ich, ist diese Demokratie in Gefahr. Und jeder Bürger, jede Bürgerin hat eigentlich die Verpflichtung, auch sich zu äußern über den Wahlzettel. Die Ärzte haben gerade ein tolles Lied Demokratie aufgenommen dazu. Ich finde, das adressiert es genau richtig. Man darf sich nicht rausziehen.
Kann ich absolut unterschreiben. Und ich glaube, wir haben ja auch ganz oft über Deutschland geredet und wie, was wir für ein Glück haben, hier zu leben. Also das ist wirklich, und wenn man durch die Welt reist, ich finde halt Weltreisen, ich frage mich ja auch, wenn Leute die AfD wählen und dann durch die Welt reisen, die müssen nur einen an der Klatsche haben. Also wie gut es uns hier eigentlich geht. Ne?
Da können
also
wir natürlich wirklich auch wieder sagen, es gibt viele Menschen auch in Deutschland, denen es nicht gut geht und wir sind
ja beim Ausgangspunkt. Aber ich rede jetzt wirklich auch diesen Menschen, die müssen nur mal nach Ägypten gehen. Es tut mir leid. Also man muss jetzt trotzdem
das einfach nein. Sie müssen gucken, was bietet die AfD ihnen an? Wird es ihnen dadurch besser gehen? Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Die AfD ist für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Die AfD ist gegen den Mindestlohn. Das ist einfach irre.
Das meinte gerade, ich mit diesem Glitschigen. Gebieten, die haben ja eigentlich gar kein Programm.
Genau, sie wollen zurück zum Nationalismus. Unsere Wirtschaft würde einbrechen.
Ja.
Sie, gerade ihre Arbeitsplätze wären 3000 Mal
die wollen sich aus Europa raus. Die wollen dann alle...
Genau, das erwarte ich von denen. Aber ich muss mir auch gefallen lassen, das, was wir auch schon angesprochen haben, es gibt Gebiete, wo es nicht funktioniert, es gibt Bereiche, wo dieser Staat nicht funktioniert und die müssen auch benannt werden, da darf man nicht drum rumreden oder alles schönreden.
Man kann sich da auch echt über die AfD lustig machen, auch dass sie zum Beispiel gegen die Agrardieselsubventionierung waren, aber dann an der allerersten Bauernfront mit dabei waren. Aber das spricht halt...
Sie sind gegen alle Subventionen.
Richtig, genau. Also man
kann, ich finde aber Witze über AfD finde ich eh gut.
Ja, man kann sich darüber lustig machen, aber... Es ist halt auch das Versagen teilweise der etablierten Parteien, warum das dazu gekommen ist. Und das muss man halt hinterfragen.
Auch wir machen Fehler. Und das muss man immer, auch das wird Demokratie aber immer machen müssen. Ich werde immer wieder auch Fehler machen. Und von den Bürgerinnen und Bürgern erwarte ich, dass man sich damit auseinandersetzt. Auch, dass eine Partei etwas korrigieren kann, auch eine Regierung. Und wenn dann einer da auf der anderen Seite steht und sagt, ich habe die einfache Antwort, dann erwarte ich von Bürgern und Bürgern, dass sie sich auch so weit damit beschäftigen, ob es wirklich eine Antwort ist oder nicht eine Sackgasse. Und nur so, glaube ich, geht es auch in der Demokratie. Ich will diese AfD nicht diffamieren. Ich muss mich mit ihnen auch auseinandersetzen. Ich muss allerdings davor warnen, und das war der Ausgangspunkt, wenn ich mich zurückziehe und sage, das ist mir alles egal, dann ist die Gefahr groß, dass die Extremen durchgehen.
Absolut. Ich bin ganz sicher, dass nicht jeder, der die AfD wählt, das Parteiprogramm gelesen hat und inhaltlich zu 100% da ist. Aber wie schafft ihr das in der Politik, dass man die wieder zurückbekommt?
Ja, ich glaube, das ist natürlich eine große Frage, was wir tatsächlich in diesen Zeiten auch gestalten können. Und wir haben darüber gesprochen, dass es in einigen Regionen beispielsweise keine Perspektiven gibt. Wie schaffen wir die? Das heißt, da müssen zum Beispiel aktiv Ansiedlungsprogramme von Unternehmen, wie es teilweise auch jetzt ja in den neuen Bundesländern passiert, geschehen. Wir müssen im Bildungsbereich, da wo die Leute feststellen, es tropft von den Decken, das heißt, das muss abgestellt werden. Und da haben wir eine Grundfrage, und ich bin mir sehr sicher, die nächste Bundestagswahl wird darum gehen. Wir haben eine Schuldenbremse, die uns stranguliert. Ich habe damals gegen die SPD, gegen meine eigene Fraktion im Bundestag gestimmt, als es um diese Verfassungsänderung ging, weil ich gesagt habe, das ist doch Wahnsinn, wir können nicht investieren. Und die, wenn wir das dann tatsächlich realisieren, nicht investieren, werden die Folgekosten für den Staat viel, viel größer. Das heißt, es wird eine Grundauseinandersetzung gehen, wie wir diesen Staat finanzieren und wie wir vor allen Dingen Zukunft auch
schaffen. Aber die Schuldenbremse wird ja fallen. Wagst du eine Prognose? Dauert es noch 6 Wochen oder 6 Monate?
Also wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt im Bundestag und Bundesrat, und die sehe ich überhaupt nicht im Moment. Und deswegen befürchte ich, dass sie vor der nächsten Bundestagswahl nicht fällt.
Oh, das ist ja interessant. Ja, echt. Ja. Würde ich fast dagegen wetten. Aber ja, du bist der Profi. Ja, weil es wird gar keinen Ausweg geben. Also,
die CDU hat kein Interesse auf Bundesebene, die wir aber für die Zweidrittelmehrheit brauchen. Die FDP ja auch nicht. Es wird möglicherweise so Hilfsgeschichten geben, dass man
über sagt, die ganzen Fonds, aber ist euch das nicht verboten worden?
Über was?
Also die ganzen Sonderfonds,
aber du kannst natürlich eine bestimmte Notlage ausrufen, wie wir es jetzt beispielsweise beim Ahrtal gemacht haben. Wir haben Milliardenkosten als Unterstützung der Ukraine. Das ist durchaus auch ein Anhängerpunkt, wo man sagen kann, okay, da können die Gelder, es sind über 30 Milliarden, wenn man zusammenzählt, auch als Notlage deklariert werden. Solche Hilfsgeschichten sind möglich. Ansonsten, diese Haushaltsplanberatung jetzt im Sommer werden für die Ampel zur absoluten Sollbruchstelle, damit ich mir sehr sicher.
Ja, das denke ich auch. Der Demokratie geht es ja vor allen Dingen auch immer dann gut, wenn der Wohlstand da ist. Deshalb ging es uns in den letzten Jahren auch so toll. Es war ja so grob heruntergebrochen 2 Säulen. Also wir hatten sehr günstig Energie bekommen. Und
sie war immer noch teuer.
Genau, aber im Vergleich trotzdem. Und wir waren Exportweltmeister, so. Beide Säulen sind es dabei, gerade komplett einzubrechen. Was gibt's da für Pläne, dass man, weil je unzufrieden im Volk ist, umso mehr wählt man dann Extreme?
Ja, ich glaube schon, dass man, also bei den Energiepreisen stellen wir es jetzt fest, es geht wieder in die Normalität zurück. Das kommt jetzt sehr auf die Verträge an, die abgeschlossen worden sind und. Aber die zentrale Frage ist die Perspektive. Und hier haben wir jetzt bestimmte Sachen, wo wir sehr, sehr schnell gegensteuern müssen. Beispielsweise, dass wir Unternehmen auch hier halten. Wir haben in den USA diesen sogenannten Inflation Reduction Act. Milliarden, Billionen Dollar werden dort aufgewendet, um Unternehmen zu halten und auch zu subventionieren. Und so etwas brauchen wir in Europa auch ganz dringend. Und deswegen bin ich wieder beim Ausgangspunkt. Es geht um die Frage von Investitionen des Staates in Zukunft, in Infrastruktur und. Das wird das Hauptthema sein. Und am Ende wird es auch darum gehen, glaube ich, dass man zeigt, es geht am Ende um das große Thema Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Die weitere Spaltung wird nicht dazu führen, dass es diesem Land besser geht.
Das ist natürlich dann, ich meine, also das Blöde ist wirklich die Presse, ne? dass wir jetzt auch so eine scharfe Presse, also ich bin, was? Du guckst mich so an?
Nee.
Aber das macht mich halt immer so fertig, also weil ich lese halt Bild.de auch das ist schon Wahnsinn, ne? Also das macht mir halt Angst, ne? Weil ganz viele Leute informieren sich wirklich so, ne?
Ist die Polarisierung,
und ich frage mich, wie man das ist so wirklich, weil das hilft so gar nicht, also diese Hetze, die da passiert. Ja. In jeder Richtung, wir müssen nicht alle Themen aufmachen, wollten wir ja auch nicht, aber das macht mich irgendwie so betroffen, weil auch ganz viele Freundinnen von uns lesen nur diese Medien, die hören euch gar nicht zu, die lesen wirklich nur diese Überschriften und bilden sich so ihre politische Meinung, Und das ist so hochgefährlich, ich weiß nicht, kann man da nicht irgendwas, weil wir kriegen fast, das wird ja schon fast wie UK, ne? Also mit der Sun irgendwie. Also gut, mit
wir Murdoch haben in anderen Ländern ja. Noch eine viel, viel stärkere, ja, härtere Auseinandersetzung. Aber trotz alledem, ich gebe dir ja vollkommen recht, aber es gilt nur, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, Kommunikation ist schon richtig, eine ganz wichtige Geschichte. Und bei den Spitzen dieser politischen Repräsentanz musst du das ansiedeln und dann muss eben noch mehr erklärt werden. Das, darum geht kein Weg vorbei.
Was ganz Blödes, also ich, ganz naiv irgendwie, ist, dass die Regierung sich zusammensetzt mit so einem Springer Verlag und sagt, müssen das Land
retten. Das wäre der Eingriff in die
Pressefreiheit. Nein, aber ich weiß, aber das kann doch nicht so weitergehen, dass die alles zerschießen. Also ich meine, die machen doch die AfD stark. Aber ich meine, ihr lest
seit,
das doch, oder?
Das haben sie seit Jahrzehnten gemacht.
Na, aber ja, Ulf, wo lebst du denn? Das ist ja das Problem, wo ich dann meine.
Das ist aber echt ein Problem.
Nein, oder? Deswegen ist, ja, aber das Problem ist halt, deswegen war ich ja und bin ich halt so wenig bei dir, weil ich glaube, dass diese Vereinfachung halt nichts nutzen wird. Wir haben das ja ständig, ja. Ich will jetzt nicht schon wieder junge Leute dissen, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie das hier ist. Wenn wir die jungen Leute, die studieren dann Kultur und so ein Zeug, ja, und die kommen dann hier hin und dann geben wir Interviews und dann sagen, wie, und ihr wollt das jetzt gar nicht redigieren und gegenlesen oder so? Ich sage, nee, wir haben hier Pressefreiheit. Das ist einfach so, das ist doch da ein Riesenvorteil. Und die wollen sich dann hier mit reinsetzen, wenn wir Interviews geben. Ich sage, nee, ich schmeiß alle raus, wenn wir Interviews geben. Ich will hier keinen, der hier so. Und dann liest du das nur gegen das gesprochene Wort, nicht den Artikel. Und ich glaube, das wissen viele Leute draußen gar nicht. Und das ist etwas, worauf wir total aufpassen müssen und schätzen müssen. So, und jetzt komme ich aber zum Punkt. Und dann passiert es dir aber trotzdem. Du gibst das Interview und das passiert euch ja wahrscheinlich noch viel öfter als uns.
Und die Fragen werden verdreht.
Und dann stellen die andere Fragen davor, vor die Antworten. Kennst du das
und
auch?
Und die Überschriften, die ja eigentlich der Eyecatcher sind. Und
genau.
Völlig natürlich.
Ja, und also das ist ja tatsächlich so einfach zu erklären. Also das ist ja ganz simpel zu erklären.
Das ist nicht einfach natürlich zu erklären. Für die Leute, du gibst eine Antwort und die setzen dann eine falsche Frage davor. Und das ist erlaubt, Juli? Nein, das kannst du nicht erklären. Nein,
das muss schlimm. Das muss verboten werden, ja.
Ich will erklären, woher der Reflex kommt. Früher, als es das Internet noch nicht gab, da hatte man noch Zeit für ein Interview oder sonst was. Seitdem es aber nur noch nach Klicks gezahlt wird, ist natürlich das am meisten geklickt, was die größte Angst schürt, was am reißerischsten ist. Sex and Crime, genau. Und wir sind kurz vorm Dritten Weltkrieg und dann klickt man da drauf. Und solange dieser Reflex da ist, es wird immer weniger gezahlt im Journalismus, es wird immer mehr auf Schnelligkeit und nicht auf Qualität gegangen und immer mehr auf Klicks, Klicks, Klicks. Und die werden halt nur provoziert durch sowas.
Aber kann ich mal,
weil ja ich bin jetzt
mal. Das nein, aber, ja. aber ich meine, wir schaffen es doch irgendwie, sonst was für Verbote irgendwie hinzukriegen. Also ich meine, ich bin schon wieder beim Rauchverbot überall. Warum schafft man nicht da irgendwie mal Regeln?
Ja, wir haben einen Presserat, du kannst natürlich dich dahin wenden und zum Beispiel das mit der Frage, anderen Frage stellen. Ja. Das ist aus meiner Sicht.
Du nie wieder ein Interview mit dem Typen.
Genau. Ja, das ist ja das Ding dann. Oder du kriegst dann, also wir dann irgendwie nur noch schlimme Kritik.
Aber das ist der Punkt. Also das ist ja. Jemand hat, glaube ich, mal gesagt, wer mit der Bild-Zeitung hochfährt, fährt mit ihr wieder runter.
Das
man sich als Politiker eben auch überlegen, wie man sich darauf einlässt. Aber vielleicht ist da Social Media auch eine spannende Chance.
Wenn man es nicht abnehmen muss.
Wenn wir sagen, also wir sind nicht nur von einem großen oder zwei großen Verlagshäusern mehr abhängig, sondern man kann auch, wenn man es gut macht, vielleicht seine eigene Meinung an weite Teile der Bevölkerung bringen. Das ist die große Herausforderung, der wir uns im Moment, finde ich, als Parteien stellen müssen, wie wir das machen und wie wir es schaffen. Und da sind wir vorsinnflutlich augenblicklich aufgestellt.
Aber ganz ehrlich, das ist ja eigentlich wirklich ein Vorteil. Also wenn man das jetzt, weil wir haben ja über die Nachteile geredet und das ist ja wieder irgendwie was Tolles.
Deswegen zum Beispiel ist bei mir, also die mich überzeugt haben, dann zum Beispiel zu TikTok zu gehen, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, auch Kommentare rauszuziehen und meine Meinung dazu zu sagen. Wenn ich das vielleicht in einer Art und Weise mache, die ankommt, habe ich ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich darauf angewiesen bin, dass die Hannoversche Allgemeine Zeitung mich mit einem Zitat mal bringt und vielleicht 5000 Leute es lesen. So habe ich die Möglichkeit, dass Hunderttausende es möglicherweise registrieren.
Wenn es eine Quintessenz dieses ganzen langen Gesprächs gibt, dann finde ich, ist es immer wieder die Kommunikation.
Stimmt.
Das finde ich super spannend, dass man in der Neuzeit, wo es eben Social Media und das alles gibt, dass man immer noch nicht so genau den Weg hat, wie man perfekt die Nachricht, die Politik, die man macht, auch an jeden Bürger ranbekommt.
Und Empathie, finde ich. Empathie. Also es ist eine Frage auch von Gefühl. Ja. Hinter jeder politischen Frage steht auch eine Gefühlssache. Die Empathie, wie empfinden das andere, wie unterschiedlich auch, dass du das rüberbringst mit Emotionen, das, glaube ich, ist auch eine ganz, ganz große Aufgabe von Politik, die an vielen Stellen auch nicht so ist, wie ich sie mir wünsche.
Was ist so dein Gefühl? Kriegen wir das alles hin in den nächsten 10, 20, 30 Jahren?
Ich glaube, die Zukunft ist echt offen. Ich bin ein durch und durch positiv denkender Mensch. Und deswegen glaube ich, dass leider die Gefahr im Moment sehr groß ist, dass Demokratie, guckt euch die Menschheitsgeschichte an, so viele Jahrzehnte Frieden, das ist keine Selbstverständlichkeit in der Menschheitsgeschichte oder in der Geschichte von Deutschland. Aber ich hoffe, dass so viel Bewusstsein immer da sein wird, dass die Leute sagen, eine Alternative zur Demokratie gibt es eigentlich nicht, sondern wir müssen diese Demokratieform weiterentwickeln und dazu gehört, dass wir uns alle mit einbringen. Das ist meine Hoffnung, ja.
Was denkst du, Juli?
Ich hoffe auch, dass wir das alles gut hinbekommen. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, ob ich ein Kind oder mit meiner Frau zusammen ein Kind will. Und irgendwie habe ich Angst davor, ein Kind in die Welt aktuell zu setzen, weil ich die ganzen Krisenherde sehe und weil es so viele Dinge gibt, die in die falsche Richtung laufen. Und ich glaube, die gab es schon immer. Es gab schon immer Punkte so in der Geschichte, wo die Menschen dachten, okay, das war's jetzt gerade mit uns. Und ich hoffe, wir bekommen das hin, aber irgendwie fühlt sich's ganz, ganz schlecht an aktuell. Und ich höre dir wahnsinnig gerne zu. Ich finde, du bist ein ganz toller Gesprächspartner. Aber die SPD war auch in den letzten Legislaturperioden ja immer mit dabei. Und irgendwie, es ergibt alles Sinn, was du sagst. Aber es wurde gefühlt zu wenig umgesetzt. Zum Beispiel, wie gesagt, Sophie ist Staatsanwältin und die schwimmt. Ich sehe die nicht, die Frau. Die ist 12 Stunden da, um auch für die Demokratie ihren Kopf hinzuhalten. Und es wird so beschissen bezahlt im Vergleich zur freien Wirtschaft. Die hat 2 Prädikatsexamen, die könnte das 10-fache verdienen in der freien Wirtschaft. Ist aber Idealistin und macht es deshalb. Aber die Kolleginnen sind vom Burnout. Die Polizei geht gerade unter. Da wird nicht rein investiert. Es ist gerade ein Brandbrief geschrieben worden an den Justizminister von den führenden Juristen, dass es so nicht weitergehen kann, dass es eine aktuelle, akute Gefahr für die Demokratie ist. Es kommen keine Leute mehr nach und all das bekomme ich so aktiv mit und dann bekommt man andere Sachen mit, warum für andere Sachen Geld da ist und für solche Sachen aber nicht und wo ist dann da der Plan? Und immer wieder bei Kommunikation, wir kriegen das nicht hin, ich halte das im Bundeskanzler, ich habe den gewählt, ich bin immer SPD gewählt, aber der ist nicht da.
Er fängt, also, glaube ich, an, also
ja, überall. Zu spät. Und wenn man sagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt ja auch, nee, Olaf,
ja, wir haben die nicht. Nein, da sind wir einer Meinung und wir sind wieder bei dem Thema, aber ich finde, also das ist ja auch eure individuelle Entscheidung, ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wenn wir auch dann mal so die Menschheitsgeschichte passieren lassen, haben wir technische Möglichkeiten und Leben in einer Form und die nicht selbstverständlich ist und die dennoch, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Lebensformen früher wahnsinnige positive Aspekte auch beinhalten. Und deswegen hoffe ich, dass du zumindest auch diese Zukunftshoffnung auch mit übernehmen kannst. Wenn du sagst, die SPD ist in vielen Teilen auch in der Regierung gewesen, ja. Und das ist eben auch das, du sitzt hier jetzt mit einem Abgeordneten und sprichst über seine Überzeugungen. Ich muss diese Überzeugungen erstmal in meiner eigenen Partei durchsetzen und ich muss sie dann in der Demokratie meistens auch mit Partnern durchsetzen. Und davon kann ich eben nicht immer. Das muss ich erklären können. Und deswegen muss ich auch sehr vorsichtig sein, was ich tatsächlich verspreche, was ich umsetzen kann als Politiker. Sondern ich kann immer nur sagen, es ist meine Grundhaltung und dann bringe ich sie ein. Auch das wird an vielen Stellen nicht verstanden. Aber Julian, ich hoffe, dass du dazu noch kommst,
weil sonst ist es nur noch, wie ist deine Meinung dazu? Also dein Optimismus zur Demokratie?
Naja, also das eine ist ja, dass wie gesagt, wenn man dann schon ein bisschen älter ist, dass man dann denkt, man ist irgendwie auf der einen Seite total dankbar dafür, Und wir kennen jetzt auch nur diese Friedenszeiten, aber trotzdem war ich ja damals mit meiner Jute-Tasche, als ich 14, 15 war, und ich war ja auf diesen Friedensdemos damals.
Ich auch.
Und wurde total gehänselt in der Schule. Ich war immer der Öko und der Idealist und der Spinner. Jetzt bin ich das schon wieder oder immer noch, der Idealist, der Spinner und was weiß ich nicht. Und gleichzeitig denke ich, ich bin überzeugter Europäer, ich liebe Europa schon sehr, muss aber sagen, natürlich, wir sind hier auch natürlich immer sehr verwöhnt gewesen. Ne? Die ganze Zeit gibt es auf dieser Welt oder auf diesem Planeten die schlimmen Kriege. Hm. Also es ist ja nicht so, dass die weg waren, ne? Sie waren ja immer da. Absolut. Sie waren halt nur in Anführungsstrichen, bitte,
weit entfernt. Mhm.
Weit entfernt. So, und das muss uns halt klar sein. Mhm. Ne? Und während wir hier Europa, klar, bei uns geht es gerade echt den Berg ab, aber das sehen ganz viele andere Länder komplett anders. Bei denen geht es aufwärts. Und so, mein zweites Hobby, jetzt wird Ulf laut stöhnen, ist Statistik. so, und
ich komme nicht mehr mit den Stöhnen bei denen.
Nee, man muss sich immer halt die Zahlen halt angucken. Ja. Und da deswegen bin ich trotzdem auch Optimist. So. Also ich bin Optimist.
Was ich ganz toll
und ich darf ja auch noch mal meine, ganz kurz bevor du wieder.
Ich rede überhaupt nicht.
Doch, du redest heute viel. Heute redest du mal viel. Doch, du redest viel. Ich mach's kurz, ich bin Optimist. Also ich liebe auch Europa. Ich liebe Europa so, so sehr. Und ich liebe auch Deutschland. Also das ist so, das muss ich einfach sagen. Ich bin ganz glücklich, hier zu leben und aber auch nur deswegen, weil ich durch Europa reisen kann, meistens ohne Pass ich finde das so schützenswert und kämpfenswert dafür, also kämpfen, das Wort lasse ich aus, schützenswert.
Ich glaube, was Peter und ich machen, ist ganz wichtig, weil wir oft in einer Sache unterschiedlicher Meinung sind, aber wir reden darüber.
Genau.
Und das sind wir wieder bei Kommunikation. Ja. Und das macht mir zunehmend Sorge, dass viele in ihren eigenen Bubbles leben, wieder bestärkt aus Social Media. Und wenn man einer Meinung ist, dann Algorithmus, der wird dich darauf trimmen, dass du immer selbst Beweihräucherung bekommst. Und wenn sie noch die Grundsätze noch so falsch sind, aber du wirst Argumente dafür bekommen und so. Und ich glaube, das haben wir verlernt als Gesellschaft. Das sage ich jetzt völlig dämlich als 29-Jähriger. Aber ich finde das wohltuend bei uns, dass wir uns in der Sache streiten können, aber danach umarmen wir uns. Und manchmal kann ich dir was abgewinnen und manchmal auch nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass der Diskurs weiter stattfindet.
Absolut.
Und das ist mein Lieblingsthema, Stadt versus Land. Also ich finde, da ist so eine krasse Diskrepanz zwischen den Sachen und da findet kein Diskurs mehr statt und die Landbevölkerung denkt sich, ja, ihr, die, keine Ahnung, dreimal im Jahr das Geschlecht wechseln können, ihr Gender-Idioten und bla bla bla. Das Wichtigste ist, dass das Bier beim, also populistisch ist fuck jetzt gerade, aber ich will es runterbrechen. Mhm. Da findet keine Kommunikation mehr statt und das macht mir, und da, neue Medien und alles, das macht mir Sorge, dass der Diskurs, die Kommunikation und der gesellschaftliche Kit nicht mal wegbricht. Und so doof es klingt, ich habe richtig krass Vorfreude auf die EM, jetzt im eigenen Land, weil ich hoffe, dass es sowas so einen ähnlichen Effekt wie 2006 haben könnte, dass wir uns dann wieder alle in den Armen liegen und feiern und sagen, ach komm,
da sind wir wieder bei uns. Emotionen, was auch total wichtig ist dabei und Empathie. Also Stadt-Land, was du angesprochen hast, ist zum Beispiel auch eine Frage, wie gestalten wir Politik im Parlament? Da haben wir Gott sei Dank, wir haben 299 Wahlkreise und da sind ländliche Regionen und gute Politik wird darin funktionieren, dass du auch Rücksicht nimmst und Empathie aufbringst in deine Entscheidungen für die unterschiedlichen Lebenssituationen in Deutschland, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Stichwort zum Beispiel Mobilität. Wenn wir ein 49-Euro-Ticket, was ich abfeiere, aber wo kein ÖPNV ist, bringt ein 49-Euro-Ticket gar nichts.
So. Aber ja, sowas, jetzt haben wir noch Zeit, Chef?
Ich weiß nicht. Mini-Sekundchen,
okay. Also was, ich habe ja keinen Führerschein und dann haben mein Mann und ich aber ein Auto geleast, ja. Und das war noch...
Du hast keinen Führerschein und dann habt ihr ein Auto geleast?
Genau, weil er kann ja
fahren. Aber du bist
ja, ich bin Bodenpersonal.
Als Fachanwalt für Strafrecht wäre ich jetzt sofort gesagt, wir schneiden.
Ich bin Bordpersonal. Nein, oh Gott, das will keiner lernen. Ich fahre nicht. Nein, und dann habe ich zum ersten Mal mich damit auseinandergesetzt, war bei so einem Autohändler und die meinten, nimm doch hier so eine SUV-Kiste, die wird dann auch noch gefördert und was weiß ich nicht, obwohl es sei so ein Hybrid-Teil-Ding und so.
Auch irre.
Das ist doch völlig irre.
Auch
also ich dachte, wieso kriege ich jetzt so
große Thema,
wieso kriege ich jetzt so als für die Leute, ich bin ja nicht reich, ich bin aber wohlhabend, wieso kriege ich als Wohlhabender jetzt auch noch so ein Auto gefördert, was ja jetzt auch noch nicht mal wirklich energieschonend ist?
Bin voll bei dir.
Sind die E-Subventionen gestrichen worden von
Montag jetzt auf
Dienstag. Ja, ich weiß. Aber
zumindest
aber
das war der Zustand damals, lange Zeit und es war und
da bin ich,
nicht recht zu
rechtfertigen. Da bin ich vom Glauben abgefallen. Also das ist halt auch so ein Grund
für aber Politik. Aber auch mit großen Interessen, womit verdienen die deutschen Automobilhersteller ihr meistes Geld? Wie ist die Nachfrage bei SUVs am größten? Wo aber ist die Gewinnmarge die am größten?
Gefördert
ich bin, auch da sind wir wie bei den Heizungen, bin ich voll bei dir. Ja. Ist aber, wenn du in einer Koalition bist, an vielen, vielen Stellen anders nicht machbar, ja. Sonst kriegst du gar keine Entscheidung.
Aber da sind wir wieder im Kreis, aber ich muss ja mal zu Juli, ich finde auch mit diesen Dingen, das Ding ist halt, Politik ist ja eigentlich mal, wir sind ja alle politisch, wir sind so alle auch Politiker. Also ich meine, es in unseren kleinen Bubbles, also müssen wir eigentlich, klingt es voll simpel wieder, aber wir müssen halt alle irgendwie damit anfangen, wieder zu diskutieren und
schön,
auszuhalten, dass man
einbringen und,
ja,
und im Zweifel auch dann wählen gehen.
Wählen
auch, wenn man nie eine Partei hat,
aber
man
auch,
sagen kann, 100%.
Aber auch mit, ja, den, mit denjenigen, nicht. Der nicht deiner Meinung ist, trotzdem noch befreundet bleiben, dass das, was Corona eingerissen hat, ja. Ich bin jetzt wieder da, ja, einfach wirklich, dass man jetzt wirklich wieder akzeptiert und
sagt, ich auch.
Du machst nur Heilpraktik mit deiner Gesundheit trotzdem.
Meinst Bachblüten
und so. Bachblüten meine ich jetzt. Und weißt du, so dieses Ding, dieses, trotzdem bist du hier eingeladen, ja. Und wir lassen das Thema aus oder wir lassen das Thema nicht aus, aber lieben uns und wir können das ja im ganz Kleinen einfach wirklich
Kommunikation.
Nein, einfach, ich glaube, wir müssen das wieder üben. Ja. Also wir müssen, ich muss es üben, also wir alle müssen es wieder üben, dass man Leute nicht ausschließt, die eine andere Meinung haben.
Ja, und
auch, also da muss man vor seiner eigenen Tür auch kehren, weil da fängt's an.
Ja, wir sind ja Nachbarn, ich habe dich noch nie kehren sehen.
Und trotzdem magst du mich, siehst du? Das ist doch sehr tolerant.
Was ich wirklich hoffe, vielleicht abschließend, dass ihr das mit der Ampel ein bisschen besser hinbekommt.
Ich hoffe es auch. Ich gehe jetzt wieder zurück und hab wieder viel Motivation aus diesem Gespräch mitgenommen.
Aber ich fände es auch gut, ehrlich gesagt.
Wir lachen drüber, aber es ist absolut
wichtig. Das ist eigentlich nicht lustig, das stimmt. Also, das ist wirklich scheiße.
Ganz kurz noch zur Demokratie. Ich habe mit meinem Vater drüber gesprochen und er meinte, als das Ende von Kohl war, da war ja Deutschland auch so der kranke Mann Europas und irgendwie war alles ermüdet und auch ein bisschen verdrossen. Und dann kam Schröder und hat so eine Aufbruchsstimmung erzeugt, dass alle wieder dachten, okay.
Waren allerdings 16 Jahre Kohl auch alle irgendwie genervt.
Ne? Aber nach 16 Jahren Merkel, fand ich, war auch eine Umbruchsstimmung.
Ja, deswegen und 16 Jahre, jetzt haben wir aber erst nur drei
richtig,
Jahre.
Genau,
insofern, wir brauchen noch ein bisschen.
Ich sage nur, es wäre richtig eine Chance auch da gewesen. Und heute habe ich wieder
noch nicht da gewesen.
Ja, heute habe ich wieder eine SZ gelesen, da mit Nancy Faeser und FDP, nicht Buschmann, Wissing, glaube ich, war das, dass er dann den Gesetzesentwurf.
Da geht's Buschmann um Vorratsdatenspeicherung.
Vorratsdatenspeicherung und dann Mietpreisbremse und boah, ihr legt euch so selbst lahm und das ist die Kommunikation ist so dämlich und erschreckend und man hat gar keine Hoffnung mehr, dass diese drei Parteien.
Julian, ich will jetzt hier nicht aus dem Fenster springen. Ich will jetzt
die Fenster Parlament sind auch nicht geputzt.
Aber ich treffe selten auf Bundespolitiker. Bitte macht's besser.
Wir müssen es besser machen. Also ich meine, wir gehören genauso dahin. Also das ist, wir können es ja wirklich nicht. Also das ist so die armen Politiker. Also mir tun Politiker heutzutage, es ist die beschissenste Zeit, Politiker zu werden. Da muss ich auch mal sagen, du kannst ja eigentlich alles nur noch falsch machen. Also wir müssen halt eben auch wirklich auch ein bisschen netter sein, vielleicht auch mal zu Politikern und auch die als Menschen sehen. Also das ist so.
Ja, und so Entscheidungsfindungsprozesse einfach auch.
Naja, das sind ja nicht.
Zumindest sich die Mühe zu machen.
Wie ja, ne? Dass das halt eben, weil das ist so, nur dieses Schimpfen ist auch zu einfach, glaube ich. Und
das stimmt, aber du sprichst auch aus einer sehr wohlprivilegierten Situation. Manche Menschen, die sich die Miete nicht mehr leisten können, die vertrieben werden aus ihren
Anführungszeichen
eigener Stadt.
Absolut.
Die haben die Zeit nicht, darüber nachzudenken. Die wollen Veränderungen und die wollen, dass es ihnen besser geht.
Absolut, das ist doch gar keine Frage. Ja. Aber trotzdem, ich meine, wir, die es uns leisten können, müssen da vielleicht eine extra Runde gehen nochmal.
Ja, und
für die anderen Leute, die es sich nicht leisten können.
Nein, wir sind zurück zum Eingang, aber das ist vielleicht auch gut so. Ich meine, Demokratie ist halt eine Schnecke und das dürfen wir halt auch nicht.
Anstrengend, verdammt anstrengend.
Das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn wir irgendwas jetzt mitnehmen aus diesem sehr schönen Talk. Also danke, dass du hierher
gekommen bist. Danke für die Möglichkeit.
Ins Theater.
Ja, ich komme wieder gerne.
Du gehst zurück in dein Theater und wir müssen zu unserem Theater.
Das ist derselbe Scheiß.
Ja. Nur der Applaus ist meistens nicht so da.
Das wäre mal noch mal sehen bei uns. Ne? Werden,
ist auch schön.
Ja.
Dr. Matthias Miersch, vielen Dank, dass du da warst. Das
war ein
tolles, intensives Gespräch.
Ja.
Und jetzt gehen wir alle auf unsere Bühnen wieder. Okay. Vielen Dank.
Ja, tschüss. Tschüss.
Ciao. Unser Dealer sendet täglich seine Sicht der großen Welt. Alte Plastiklügen schenken uns den großen Rausch. Die Meinung gratis mitgeliefert, denken war noch nie so leicht. Und wir marschieren gleichgeschaltet, gleiches war noch nie so gleich. Ich kann mich nicht hören. Zu laut für mich. Was ihr wollt, fühle ich nicht. Oh, stell mich nicht hinten an, denn niemand ist untertan. Kleb mir meinen Mund nicht mit Bubblegum zu. Kleb mir meinen Mund nicht mit Bubblegum zu. Und täglich ziehen die Monsterpuppen mit Dealplan um die Welt und zaubern uns mit falschen Titten Geilheit ins Gesicht. Und wenn ich mich dann selber frage, was ich denke, was ich glaub, weiß nichts mehr, seh nichts mehr und fühl mich nur noch ausgeraubt. Oh, ich kann mich nicht hören. Ihr seid zu laut für mich. Was ihr wollt, fühl ich nicht. Kleb mir meinen Mund nicht mit Bubblegum zu. Kleb mir meinen Mund nicht mit Bubblegum zu.
Dankeschön.